Ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Andy Messner, bin Mitarbeiter im Orientierungsjahr mit meiner Frau zusammen und unseren Kindern. Und ich freue mich heute Nachmittag, dieses, wie ich finde, herausfordernde Thema, alles auf neu, Gottes Herz-OP mit 18, mit euch heute Nachmittag gemeinsam zu erleben. Wir wollen heute Nachmittag in der Bibel Ausschau halten, was die Bibel zum Thema Herz sagt, Herzensveränderung. Und wir wollen vor allem im Mittelpunkt Berichte haben von jungen Menschen, die, ich will mal sagen, eine Herz-OP durch Gott erlebt haben. Wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und sie Veränderungen im Herzen erlebt haben. Und vielleicht sitzt heute Nachmittag der ein oder andere da und sagt, ja, genau das wünsche ich mir. Das erhoffe ich mir. Dann, glaube ich, können diese 5 Berichte euch hoffentlich ermutigen. Ich habe mir das heute Nachmittag so gedacht, ich möchte euch versuchen, immer wieder ein paar Einblicke in die Bibel zu geben. Wir wollen Ausschau halten, was hat es praktisch mit mir zu tun? Das Christsein ist was Praktisches, es ist nichts Theoretisches. Christsein ist für die Praxis da und nicht für die Theorie. Und gleichzeitig wollen wir dann immer wieder so einblenden in so einen Lebensbericht von denen, die heute Nachmittag das mitgestalten. Alle Teilnehmer, die heute Nachmittag berichten, sind Teilnehmer im Orientierungsjahr oder waren das schon mal. Von daher kenne ich alle. Das Herz in unserer Gesellschaft muss ja für vieles herhalten. Wenn ihr mal so die Land auf, Land ab das Thema Herz anschaut, dann fällt euch auf, wahrscheinlich, es gibt unzählig viele Lieder zum Thema Herz. Es gibt Organisationen, die sich ein Herz für Kinder nennen. Es gibt Bioläden in unserer Gegend, die mit dem Werbeslogan ein Herz für die Region. Es gibt Lila Milka Herzen. In wenigen Wochen, glaube ich in 4 Wochen, gibt es wieder den Valentinstag und alles ist mit Herzen dekoriert. Das Herz ist in unserer Gesellschaft so etwas wie so die Gefühlsbox. Und muss herhalten für einen Bereich der Gefühle. Aber wie ist es in der Bibel? Ist es in der Bibel genauso, dass das Herz halt die Gefühlsbox ist? Oder was ist das Herz in der Bibel? Vielleicht ist euch aufgefallen schon mal, dass das Herz in der Bibel eine ganz große Rolle spielt. Und zwar eine sehr, sehr große Rolle. Aber im Gegensatz zur Gesellschaft, wo das Herz eher so eine Gefühlsbox ist, ist in der Schrift, in der Bibel, das Herz viel mehr. Es ist Dreh- und Angelpunkt für alles. Es ist Sitz deiner Existenz. Es ist, man könnte ja sagen, der Ort deines Verstehens oder Nichtsverstehens. Dein Ort des Wollens oder eben Nichtwollens. Und auch dein Ort der Gefühle, ob positiv oder negativ. Aber für die Bibel ist Herz weit mehr als nur Gefühl. Jetzt sagt aber die Bibel, dass von Natur aus dieses Herz im Menschen etwas Böses ist. Sorry, dass ich das heute Nachmittag hier am Nachmittag damit euch konfrontieren muss. In Genesis 8, 21 heißt es, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse. Also man könnte sagen, die Einstellung eines Herzens ist böse. Und jetzt heißt es einen kleinen Zusatz von Jugend an. Jetzt sitzen hier ganz viele Jugendlichen hier. Ich weiß, ist nicht ganz so ermutigend. Und es geht sogar noch weiter. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir, dass unser Herz trügerisch ist. Es gaukelt uns also was vor. Es betrügt uns selbst. Und dort heißt sogar in Jeremia 17, 9, es ist unheilbar krank. Die Tatsache, dass dieses menschliche Herz, wie es die Bibel beschreibt, böse ist, trügerisch ist, kann man eigentlich in dieser Welt tagtäglich beobachten. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Keiner von uns hat jemals wahrscheinlich eine Erziehungseinheit von seinen Eltern bekommen. Wie wird mein Herz böse? Keiner hat wahrscheinlich jemals eine Einheit von seinen Eltern erzogen bekommen. Wie kann ich betrügerisch leben? Das ist in uns so angeboren, ob wir wollen oder nicht. Und die Bibel formuliert es, wie ich finde, in einer recht treffenden Weise. Jetzt lehrt die Bibel aber noch eine weitere Wahrheit, wenn es ums Herz geht. Und zwar in Sprüche 4, 23 heißt es, vor allem behüte dein Herz, sagt der Salomo. Vor allem, Mensch, vor allem, Jugendlicher, behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben, sagt die Bibel. Ich will das nochmal lesen, weil das mir sehr wichtig ist. Sprüche 4, 23. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Salomo nennt uns hier eine ganz, ganz große Wahrheit, die ich euch heute Nachmittag zunächst mal mitgeben will. Denn unser Herz beeinflusst nicht nur ein Teil des Lebens, sondern es beeinflusst unser komplettes Leben. Auf den Punkt gebracht, alles. Alles, was du tust, hast du zuvor in deinem Herzen entschieden. Alles, was du sagst, hast du zuvor in deinem Herzen bewegt. Alles, was du dir ansiehst oder welchen Gerüchten du auch Glauben schenkst, hast du zuvor in deinem Herzen beschlossen. Das Herz ist der Angelpunkt. Wisst ihr was? Deshalb ist Gottes Herz so wichtig. Genau aus diesem Grund heißt es bei Salomo, vor allem behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Wir leben ja in einer konsumorientierten, materialistischen, hedonistischen, also lustorientierten Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die nach den Maximen lebt, höher, größer, weiter. Eine Gesellschaft, die sich mal vielleicht abgesehen von der Weihnachtszeit, wo man vielleicht ein bisschen spendabel ist, sehr, sehr, sehr stark um sich selbst dreht. Und man merkt nicht, dass eigentlich die Auswirkung dieses Lebensstils im Herzen beginnt. Unser Herz ist zutiefst vom Zeitgeist geprägt. Auch Herzen von Christen. Und deshalb lautet schon mal ein wichtiger Schlüssel, den ich euch heute Nachmittag mitgeben möchte. Für die Schrift, für die Bibel, ist jede reale Herausforderung unseres Lebens von geistlicher Natur. Das heißt, alles Unsichtbare hat Auswirkungen für das Sichtbare. Das Innere unseres Lebens zeigt sich im Äußeren. Das, was vielleicht im ersten Augenblick unsichtbar ist, wird sichtbar durch das Äußere. Ob unser Reden oder Tun. Und genau deshalb ist Gott unser Herz so wichtig. Gott legt unglaublich großen Wert auf das Herz, weil, nochmal, das Herz Schlüssel und Angelpunkt ist. Unser Herz, dein Herz ist Gott nicht egal. Ganz im Gegenteil, dein Herz ist Gottes Herzensanliegen. Dein Herz ist Gottes Herzensanliegen. Und deshalb nochmal zwei Stellen. In 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, äußerlich. Doch der Herr sieht das Herz an. Und in Jeremia 17, was wir bereits gelesen haben, 9 und 10, wer kennt sich mit dem menschlichen Herzen aus, fragt Jeremia. Und dann heißt es, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Gott selbst, derjenige, der das Herz gemacht hat, derjenige, der das Herz erdacht hat, unser menschliches Herz, der kennt sich damit am besten aus. Und er kannte und er kennt auch das Herz von Ricarda. Ricardas Herz ist vor wenigen Wochen berührt worden von Gott. Vor wenigen Wochen durfte sie tatsächlich eine Herzensveränderung erleben. Und davon möchte sie uns jetzt berichten. Aber bevor sie berichtet, möchte ich euch noch bitten, ich weiß, in unserer Kultur ist Ausdruck von Lob immer der Applaus. Aber den heben wir uns am besten ganz am Ende auf für alle und applaudieren bitte während dem Seminar nicht. Ricarda, bitte.
Ja, hallo, ich bin Ricarda und ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen und euch von einem Erlebnis zu erzählen, das mir vor knapp 2 Monaten passiert ist. Letztes Jahr haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert und ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass an diesem Tag auch eine Reformation bzw. Erneuerung in mir, also meines Herzens, stattfinden würde. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Zusammen mit meinen beiden älteren Schwestern haben sie mich auch mit christlichen Werten erzogen und auch geprägt. Ich habe mich nicht gefragt, warum beten wir vor dem Essen oder vor dem Zu-Bett-Gehen. Das war für mich ganz normal. Ja, an meine frühe Kindheit habe ich jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen. Was ich aber noch weiß, als ich dann auch sprechen konnte, wir auch beten sollten und durften. Und ja, in meinem kindlichen Verstand und mit meinem kindlichen Herzen habe ich einfach das gesagt, was mir auf dem Herzen lag, was mich gerade bewegt hatte. Und es war ein ehrliches Gebet und doch wurde ich von meinen beiden älteren Schwestern ausgelacht oder aufgezogen. Natürlich haben meine Eltern sie zurechtgewiesen, aber ihr kennt und wisst bestimmt, wie das ist. Ich habe mich innerlich verhärtet und mich gesträubt, weiterhin laut vor anderen zu beten. Ja, an einem Wochenende habe ich dann meine Schwester in Karlsruhe besucht und wir hatten echt eine schöne gemeinsame Zeit und gute Gespräche und einfach Freude, den anderen zu sehen. Und ja, am Sonntag waren wir dann noch essen und als das Essen uns serviert wurde, bat mich meine Schwester dafür zu beten. Und alles in mir sträubte sich und ich dachte mir so, nein, gar nicht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit, du weißt, dass mir sowas schwerfällt. Und nach kurzem Ringen mit mir selbst fing ich dann doch an. Bis meine Schwester mich dann unterbrach und fragte, Ricarda, für wen betest du? Für mich oder für Gott? Das war wie ein Schlag in die Magengrube für mich und ich dachte mir so, hey, ich hatte mich gerade dazu durchgerungen, laut zu beten und dann kommt sowas. In diesem Moment habe ich mich wirklich verletzt gefühlt. Und meiner Schwester tat es auch im nächsten Augenblick schon leid, das gesagt zu haben und entschuldigte sich bei mir und betete zu Ende. Ich nickte nur den Kopf, hörte zu, wie sie zu Ende betete und irgendwie hatte ich dann das Geschehen aus meinem Kopf verdrängt und wir hatten am Nachmittag noch meinen Cousin besucht mit seiner Familie. Wir hatten echt einen schönen Tag noch. Ja, als ich dann wieder hier in Stuttgart war und auf die S-Bahn wartete, sah ich dann eine Sprachnachricht von meiner Schwester. Und in dieser entschuldigte sie sich noch einmal für ihre doofe Bemerkung und bat mich auch um Vergebung für die Male, wo sie mich als Kind ausgelacht hat. Und ja, ich habe ihr dann geschrieben, dass ich ihr nichts nachtrage und dass ich ihr vergeben würde. Und das war schon ernst gemeint, aber in meinem Inneren spürte ich noch, dass in meinem Herzen noch ein Stachel steckte. Und am Reformationstag haben wir als Ojala uns auch das erste Mal getroffen, um für einen Einsatz zu beten, den wir in Franken hatten. Und auch wenn nicht alle von uns da waren, hatte ich mich gesträubt und geweigert, laut zu beten. In meinem Kopf habe ich nach Formulierungen gesucht, die mein Gebet gut klingen lassen könnten oder ja, dass ich nichts Falsches sage oder sich etwas komisch anhört. Was ich dabei gemacht habe, ist mir dann am Abend klar geworden, als ich allein in meinem Zimmer saß. Ein perfekter Zeitpunkt, den Gott sich da ausgesucht hat, um zu mir zu reden. Mir ist die Frage von meiner Schwester nochmal in den Sinn gekommen. Für wen betest du, Ricarda? Für mich oder für Gott? In diesem Fall war es nicht für meine Schwester, für die ich hätte beten können, sondern mit Ojala, Leiter und für mich selbst. Mir ist auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich seit meiner Kindheit, wenn ich dann doch mal beten musste und es sich nicht vermeiden ließ, machte. Ich betete mit dem Gedanken, nur nicht belächelt zu werden oder für ein besonders schönes Gebet gelobt zu werden. Aber ich verlor dabei aus den Augen, was Gebet eigentlich bedeutet. Und an wen es gerichtet werden sollte, nämlich an Gott. Und bei dieser Erkenntnis schossen mir wirklich Tränen in die Augen und ich fühlte mich richtig schuldig und schlecht und verräterisch. Ja, mein ganzer Körper wurde vom Weinen durchschüttelt. Und in diesem Moment zerbrach einfach der Stolz in meinem Herzen, der sich bis zum 31.10.2017 angesammelt hatte. Ich weinte und ich ließ den Tränen einfach freien Lauf, weil sie gut taten. Ich bat Gott um Vergebung und vergab gleichzeitig auch meinen Schwestern. Und ich spürte in mir auf einmal einen großen Frieden aufkommen und eine neue Leidenschaft und Sehnsucht nach Jesus. Und ich kann sagen, mein altes Herz wurde zerbrochen und ein neues wurde eingepflanzt, das jetzt wachsen und groß werden möchte. Es kommt mir fast so vor, als ob dieser Bibelvers angefangen hat, in meinem Leben Fuß zu fassen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lukas 9, 23 bis 24. Mir war immer klar, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben sein soll. Aber mir war nicht bewusst, dass durch meine Furcht vor Menschen zu beten, ich mich selbst ins Zentrum geschoben habe, mich schützen wollte und eine dicke Mauer um mein Herz aufgebaut habe. Ich weiß jetzt, wenn mein Gebet an Gott gerichtet ist, dann ist es ehrlich, hat Kraft und kommt von Herzen. Ich kann keine Fehler machen, weil es nicht darauf ankommt, wie ich etwas formuliere, sondern mit welcher Motivation ich bete. Ja, ich habe meiner Schwester gleich von diesem geistlichen Durchbruch erzählt und mich bei ihr für ihre Bemerkungen bedankt. Und Gott hat wirklich durch sie zu mir gesprochen. Und ihre Reaktion war übrigens darauf folgende: Wow, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vielen Dank fürs Weitergeben. Gott macht aus Mist Blumen. Oh, Ricarda, das macht mich gerade echt glücklich. Mein Highlight der Woche. Und meins war es auch. Danke fürs Zuhören.
Wir haben ja noch 4 Chancen. Vielen Dank, Ricarda. Gott greift in ein Herz ein und lässt ein stolzes, hart gewordenes Herz weich werden. Wir haben gerade vorhin in Jeremia 17,9 gelesen, dass das menschliche Herz, sagt die Bibel, unheilbar krank ist. Wisst ihr, wenn die Bibel davon spricht, dass das Herz eines Menschen zunächst mal unheilbar krank ist, dann hat das Herz nicht einen Schnupfen. Dann hat das Herz auch nicht unbedingt eine Herzrhythmusstörung, sondern dann ist es richtig krank. Es braucht einen göttlichen Eingriff in das menschliche Herz. Man könnte auch sagen, wie es der Titel im Titel lautet, eine OP des Herzens. Die Bibel drückt so eine Herz-OP einmal in Jesaja 36, 26 so aus: Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Jetzt Achtung. Ich werde das Herz aus Stein aus dem Körper nehmen und euch ein neues Herz aus Fleisch, ein lebendiges Herz geben. Die Bibel spielt hier mit diesen Bildern: steinernes Herz, tot, fleischernes Herz, lebendig, Leben. Im Bild gesprochen ist eigentlich jeder Mensch herzkrank. Und es ist nicht uns geholfen, dass wir da gut zureden, so, naja, nach dem Motto, wird schon wieder, Kopf hoch, sind andere auch schon durchgegangen. Es hilft uns auch nicht, irgendwelche blutverdünnenden Mittel einzunehmen, sondern was notwendig ist, ist, dass Gott in unser Herz eingreift, weil das Herz das Zentrale ist. Es ist eine OP notwendig. Ich werde euch ein neues Herz geben. Und dafür muss Gott aber das Herz aus Stein aus unserem Körper nehmen. Wie wir gehört haben bei Ricarda, stolz und hart gewordenes Herz. Damit er etwas Neues einpflanzen kann. Ich kann einem Menschen keine 2 Herzen einpflanzen. Da muss zunächst etwas entnommen werden. Ich hatte das Vorrecht, ich habe 3 Kinder, bei allen 3 Kindern beim Kaiserschnitt dabei zu sein. Jetzt weiß ich natürlich, dass eine Herz-OP und Kaiserschnitt 2 unterschiedliche OP sind. Aber was ich weiß, ist, dass ich höchsten Respekt habe vor Ärzten, die da am Körper eines Menschen rumoperieren. Ich kann jetzt heute sagen, ich kenne meine Frau wirklich äußerlich und innerlich. Aber dieser Eingriff beim Kaiserschnitt, der hat mich eine wichtige Sache gelehrt. Bei einem Eingriff ist immer ein chirurgisches Instrument notwendig. Ob Kaiserschnitt oder Herz-OP, in der Regel braucht man Instrumente. Und so wie ein chirurgischer Eingriff für eine OP Instrumente braucht, so braucht es auch bei einer geistlichen OP geistliche Instrumente. Doch wie operiert Gott? Wie greift Gott in das Leben ein? Wie arbeitet Gott an unserem Herzen? Lass uns mal im Bild bleiben und das Skalpell als Wort Gottes deuten. Und da bin ich eigentlich ganz biblisch unterwegs. Denn in Hebräer 4,12 heißt es über das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Die Bibel setzt Wort Gottes mit einem Schwert, man könnte auch sagen mit einem Skalpell gleich. Man könnte, um im Bild zu bleiben, sagen, das Skalpell, das Wort Gottes, in der Hand von Jesus operiert. Es ist immer Jesus Christus, der das Wort Gottes gebraucht. Durch das Wort Gottes arbeitet Gott im Leben. Durch das Wort Gottes spricht Gott ins Leben. Durch das Wort Gottes deckt Jesus auf. Durch das Wort Gottes trennt und durchdringt Jesus ins Herz. Es ist nicht das geschriebene Wort an sich, also was Magisches, die Bibel als Buch, sondern es ist das Wort Gottes in der Hand von Jesus. Es ist das Wort Gottes, dem Jesus die Macht verleiht, in das Herz einzugreifen. Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist das Skalpell. Aber wenn Gott durch sein Wort, wenn Jesus durch das Wort Gottes in das Herz hinein spricht und hineinarbeitet, wie erkennt der Mensch das? Wie spürt der Mensch, dass er so eine OP braucht im Herz? Leider erst in schweren Umständen. Leider häufig erst in leidvollen Situationen. Merkt der Mensch, ich brauche so eine OP. Ich brauche ein neues Herz. C.S. Lewis hat einmal gesagt, Leid ist das Megafon Gottes. Manchmal lässt Gott Leid zu, damit der Mensch aufwacht. Und bei manchen ist es ein einmaliger Eingriff. Bei manchen ist es aber auch so, dass es weitere Eingriffe benötigt. Ich freue mich, dass Jonathan heute Nachmittag davon berichten möchte, wie Leid in seinem Leben zu einem Weckruf wurden und er erkannt hat, ich brauche eine Herz-OP. Jonathan.
Hallo, ich heiße Jonathan Blaschke. Und ich bin 19 Jahre alt. Ich war letztes Jahr einer der Missionarskinder im Orientierungsjahr. Ich bin ein sogenanntes Missionarskind, seitdem ich 3 Monate alt bin. Damals haben sich meine Eltern entschieden, als Missionare mitten ins Nirgendwo an die Grenze zwischen Kongo und Uganda zu gehen. Das ist im Osten Afrikas und dort haben sie beide schon unabhängig voneinander gearbeitet und sich sogar kennengelernt. Um dann zu heiraten, sind sie nach Deutschland gekommen, haben geheiratet und nach 1,5 Jahren Ehe bin ich dann zur Welt gekommen. Dann wollten sie wieder zurück als Missionare nach Ostafrika gehen und dann sind wir an die Grenze zwischen Kongo und Uganda gegangen. Und dort in Afrika habe ich bis zu meinem 8. Geburtstag eine sehr schöne Kindheit verbracht. Anfangs waren wir noch im ländlichen Norden und später dann in der Hauptstadt von Uganda. Aber dann bekam meine Mutter plötzlich die Diagnose Brustkrebs. Und meine ganze heile Welt fiel krachend in sich zusammen. Wir mussten innerhalb von wenigen Tagen unser gesamtes Hab und Gut verkaufen oder zusammenpacken und mussten dann in das mir größtenteils unbekannte Deutschland zurückkehren. Hier angekommen, fragte ich mich dann, warum sollte Gott denn so etwas zulassen? Meine Eltern hatten doch alles aufgegeben, um ihm zu dienen. Sie waren Gottes Ruf in die Mission gefolgt, hatten ihm dort gedient und in seinem Namen gearbeitet. Ich war mir 100% sicher, dass Gott meine Mutter heilen würde oder vielleicht sogar an ihr ein Wunder vollbringen. Durch dieses Wunder könnten ganz viele Leute Gott erkennen und vielleicht sogar einige von unseren ungläubigen Verwandten zum Glauben kommen. Außerdem würden wir nach der Heilung von meiner Mutter nach Afrika zurückkehren und weiter unser Leben für Gott einsetzen. Aber dann kam alles anders. Nach einer langen Leidenszeit von 3 Jahren verstarb meine Mutter. Und mit ihr verstarb auch mein Glaube. Ich begann zuerst Gott anzuklagen und dann seine Existenz zu verneinen. Für mich war es so unverständlich, warum meine Mutter nicht geheilt wurde. Warum sollte Gott denn so etwas zulassen? Nach dem Tod meiner Mutter fühlte ich mich trotz der treuen Unterstützung von vielen Menschen durch die erlittene Enttäuschung von Gott alleingelassen. Ich begann, an Gott zu zweifeln und mich von ihm immer weiter zu entfernen. Mein Herz verschloss sich immer mehr und mehr vor Gott. Als ich in der Bibel las, traf ich dann aber auf solche Bibelverse wie im 1. Korinther 10,3. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht zu stark werden lassen, dass ihr nicht widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine neue Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Ich konnte damals diese Bibelstellen nicht einordnen oder verstehen. Sie verwirrten mich nur noch mehr, anstatt mir zu helfen. Ich fragte mich, warum hatte Gott mich so zerbrechen lassen, wo er uns doch versprochen hat, immer für uns da zu sein und nur das Beste für uns im Sinn zu haben. Das, was in meinem Leben passiert war, stimmte für mich nicht mit dem überein, was ich über Gott gelernt hatte oder gar mit dem, wie sich Gott in der Bibel offenbart. Trotzdem sehnte sich mein Herz immer noch nach dem Halt, den ich vor dem Tod meiner Mutter in Gott gehabt hatte. Aber dieser war mit dem Vertrauensbruch Gottes wie weggefegt. Ich durchlebte noch meine restliche Schulzeit, aber ich verdrängte in der Zeit ständig meine Zweifel und meinen in Scherben liegenden Glauben. Dann landete ich auf Drängen meiner Eltern im Orientierungsjahr. Das Orientierungsjahr war für mich ein sehr guter Ort, um meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich konnte dort in einem sicheren und geschützten Rahmen mich öffnen. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, aus meinem Alltag herauszutreten und neu anzufangen. Mit jungen Leuten, die meine Vergangenheit und meine Geschichte nicht kannten. Ich konnte mit ihnen immer tiefere Freundschaften schließen. Ich konnte mit ihnen echte Gemeinschaft erleben. Gemeinschaft, wie schon in der Bibel beschrieben wird. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja bisher getan habt. 1. Thessalonicher 5,11. Mit einigen Teilnehmern führte ich viele Gespräche und Diskussionen, in denen ich meinen eigenen Glauben hinterfragte. So versuchte ich, meinen eigenen Glauben zu finden. Ich merkte, dass ich lange Zeit einfach den Glauben anderer Leute kopiert hatte, ohne ihn mein eigen zu machen. Ich konnte dank der biblisch fundierten Bibelschule Grundlagen festigen und auch mal schwierige, für mich sehr wichtige Themen wie Leid näher beleuchten und mich intensiv mit ihnen beschäftigen. Ein weiterer und sehr wichtiger Teil des Orientierungsjahres war das Mentoring-Programm. Hier sprach mein Mentor als erster überhaupt dieses Thema, nämlich der Tod meiner Mutter, über das mein Herz so bitter geworden war, an. Und ich merkte und sah zum ersten Mal diese ganze Enttäuschung und Bitterkeit, die sich in meinem Herzen angestaut hatte. Ich merkte, dass dies das war, das mein Herz so beschwert hatte und es das war, warum ich nicht mehr glauben konnte. Ich stehe jetzt nicht hier, um zu sagen, das Orientierungsjahr hat meinen Glauben wiederhergestellt und mich den Tod meiner Mutter verstehen und verarbeiten lassen. Das will ich nicht sagen, weil es ist ein Prozess. Dieser Prozess wurde im Orientierungsjahr angestoßen, aber wird noch lange, ja vielleicht mein ganzes Leben brauchen, um abgeschlossen zu werden. Ich weiß nicht bis heute und werde wahrscheinlich nie wissen, warum Gott meine Mutter hat sterben lassen. Aber diese Enttäuschung durch den Tod meiner Mutter, die sich in meinem Herzen breit gemacht hat und mein Herz hat bitter werden lassen, muss ich jetzt anfangen loszulassen. Und dazu musste ich Gott vergeben, um ihm wieder vertrauen zu können. Mit Gott vergeben meine ich nicht, dass Gott sich an mir schuldig gemacht hat oder dass er meine Vergebung bräuchte, sondern das war für mich. Ich musste Gott vergeben, damit ich Frieden über den Tod meiner Mutter finden könnte. Damit ich nicht die Enttäuschung, die Bitterkeit oder den Groll gegenüber Gott mein Herz erfüllt, sondern dass in meinem Herz eine Veränderung passieren kann. Wie gesagt, dieses Vergeben ist ein Prozess. Und in diesem Prozess muss ich mich immer wieder an Römer 8, 28 erinnern. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ich muss mich daran erinnern und mir bewusst machen, dass Gott nur das Beste für mich möchte. Ich darf ihm vertrauen und wissen, dass sein Weg der beste für mich ist. Trotzdem fällt es mir bis heute schwer, Gott zu vertrauen, an Wunder zu glauben und mein Leben 100% in seine Hand zu legen. Und noch eine Sache ist wichtig. Nicht das Orientierungsjahr oder die vielen Menschen um mich herum muss ich für diesen Prozess, der alles Gute bewirkt hat, danken, sondern Jesus Christus allein. Natürlich haben all die Menschen und Situationen beim Anstoßen oder Hinführen auf diesen Prozess geholfen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber Jesus Christus ist der Einzige, der wirklich mein Herz verändern kann. Nur dank ihm kann ich diese große Last und die Bitterkeit langsam nach und nach ablegen. Ich hoffe nicht, dass einer von euch so etwas Ähnliches erleben musste. Aber dennoch schleppen viele von uns Dinge aus unserer Vergangenheit mit uns, bekannt oder sogar noch unbekannt, die uns belasten und hemmen oder uns sogar von Gott trennen. Ich kann das Orientierungsjahr so sehr weiterempfehlen, weil es für mich der Ort war, wo ich anhalten konnte, meinem Alltag entfliehen konnte, neue Freundschaften schließen und mich öffnen konnte. Ich konnte echte Gemeinschaft erleben, im Glauben wachsen, ich konnte heilen, ich konnte auch Gott erleben und nach diesem Jahr dann weitergehen, verändert und gestärkt. Wenn einer von euch etwas Ähnliches erlebt hat oder erlebt, dann hoffe ich, dass ich mit meiner Geschichte euch irgendwie Mut machen konnte. Ich kann euch nur ermutigen, mit anderen darüber zu reden, weil nur so kann euer Herz wirklich Heilung erfahren. Weil das habe ich viel zu lange nicht getan. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Vielen Dank.
Danke, Jonathan, für deine Ehrlichkeit. Gott lässt Leid zu, damit wir erkennen, unser Herz möchte Gott erreichen. Von einer ganz anderen Leidenszeit und Leiden gehört zu unserem menschlichen Leben dazu. Von einer ganz anderen Leidenszeit möchte ich Jonas erzählen. Auch Jonas erlebte eine Herzensveränderung, denn er musste lernen, sein unruhiges Herz, ein Herz voller Zweifel, voller geistlicher Zweifel auch und Ungewissenheiten zu Jesus zu bringen. Und wie er das erlebt hat, davon möchte er euch erzählen. Jonas.
Wenn jemand zu dir kommen würde und dir etwas erzählt, von dem du noch nie etwas gehört hast, würdest du es ihm sofort glauben? Oder würdest du zuerst zweifeln, ob das stimmt? Vielleicht würdest du es googeln oder andere Leute zuerst fragen. Oder vielleicht würdest du es so tun, als ob du es glaubst, aber im Herzen immer noch zweifeln. Ich denke, dass die meisten Leute skeptisch sind und es hinterfragen würden. Aber ist man auch im Glauben skeptisch? Eigentlich sollte man davon überzeugt sein und daher sollte man auch nicht dran zweifeln. Aber ich weiß von mir selbst, dass ich immer wieder in meinem Herzen Zweifel habe. In der Bibel ist Zweifel etwas Schlechtes. Sarah hat gezweifelt, dass sie einen Sohn bekommen kann, in ihrem Alter. Im Neuen Testament zweifelt Petrus, als er auf dem Wasser läuft und sinkt. Thomas zweifelte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber ich zweifle immer noch an meinem christlichen Glauben. Ich bin in einer christlichen Familie in Pakistan aufgewachsen, da meine Eltern dort Missionare waren. Ich habe dort von klein auf viele Bibelgeschichten gehört. Während dieser Zeit war ich fest vom christlichen Glauben überzeugt. Meine Eltern haben es geglaubt und daher musste es richtig sein. Da die meisten Schulen in Pakistan nicht in Deutschland anerkannt sind, habe ich eine christliche amerikanische Internatsschule besucht. Dort war ich auch nur mit anderen Christen, weshalb ich auch nie gedacht habe, dass etwas außer dem Christentum richtig sein könnte. Jeder andere um mich herum schien überzeugt zu sein, also musste es richtig sein. Als ich älter wurde und mehr von dem Leben außerhalb der Holy Bubble unserer christlichen Schule erfuhr, habe ich angefangen, meinen Glauben zu hinterfragen. Ich hatte zwar gelernt, wie man ein Christ sein soll, aber nicht warum. Ich habe zwar noch an Gott geglaubt, weil jeder andere es tat, aber sobald ich Kritik gegen das Christsein gehört habe, konnte ich es nicht kontern. Dann habe ich auch manchmal gedacht, was ist, wenn die Geschichten in der Bibel nur erfunden sind? Und was ist, wenn der Teufel nur erfunden ist, damit man Angst vom Bösen hat? Ich habe die Gedanken in meinem Herzen sofort unterdrückt, da ich gedacht habe, dass Christen nicht zweifeln dürfen. Aber das hat es nur schlimmer gemacht. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe die Zweifel ignoriert, in der Hoffnung, dass sie weggehen. Aber das hat mich nur unsicherer in meinem Glauben gemacht. Dadurch hatte ich immer mehr Zweifel in meinem Herzen. Jakobus 1,6 sagt, wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht einer Welle, die vom Wind hin und her getrieben wird. Während dieser Zeit war ich genau wie diese Welle. Ich hatte keinen festen Glauben und wurde immer umhergetrieben. So war es für eine lange Zeit, bis Gott durch ein Buch mir geholfen hat, mein Herz zu heilen. In der 12. Klasse durfte ich ein Buch lesen, The Reason for God, also Der Grund für Gott, von Timothy Keller. In diesem Buch steht, dass Zweifel nicht immer schlecht sind und dass man Zweifel braucht, um im Glauben zu wachsen. Keller schreibt auch, dass wenn man durchs Leben geht, ohne zu hinterfragen, dass man verteidigungslos ist, wenn jemand Kritik übt. Daher sollte man akzeptieren, dass die Zweifel da sind. Aber man muss mit ihnen richtig umgehen. Dadurch durfte ich lernen, die Zweifel in meinem Herzen zu Jesus zu bringen. Und ich lernte auch, dass sie stärker machen können. Durch das Buch konnte ich die Zweifel in meinem Herzen überwinden. Ich lernte, dass ich die Zweifel zu Jesus bringen konnte. Ich habe zwar immer noch manchmal Zweifel, aber jetzt weiß ich, wie ich mit ihnen umgehen kann. Ich mache dir auch Mut, deine Zweifel vor Gott zu legen. Er will unser Herz reparieren, auch bei Zweifeln.
Danke auch dir, Jonas. Damit Gott an deinem Herz arbeiten kann, ist was ganz Entscheidendes notwendig. Du musst ihm dein Herz geben. Um im Bild von heute Nachmittag zu bleiben, wir müssen uns auf den OP-Tisch Gottes legen. Ich selbst habe schon zwei OPs hinter mir. Sicherlich der ein oder andere auch von euch. Und ich muss euch sagen, ich war wahrscheinlich selten so hilflos und ausgeliefert wie auf diesem OP-Tisch. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, was ich meine. Du liegst da mit diesem OP-Tuch und begibst dich in die Hände eines Arztes. Und du bist ein kleines Häufchen Elend. Aber du vertraust dich diesem einen Arzt an. Weil du weißt, der möchte dir helfen. Wir müssen uns geistlich gesehen auf den OP-Tisch Gottes legen. Ihm ausliefern. Uns ihm hingeben. Ja, und das ist manchmal vielleicht ein etwas eigenartiges Gefühl. Auslieferung in die Hände von Gott. Diesen Schritt musst du zulassen, damit er in dir arbeiten kann, damit er an dir arbeiten kann. Leute, Gott wird euch nie zu einer OP zwingen, zu einer geistlichen OP, so wie ein Arzt dich auch nie zwingt. In der Regel begibst du dich freiwillig in die OP. Sprüche 23 wird ja häufig das Kapitel des Herzens genannt. Ganz einfach, weil in Sprüche 23 viele, viele Verse zum Thema Herz uns mitgegeben werden. Und in Vers 23 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Salomo spricht hier im Namen der Weisheit. Und Weisheit ist nach 1. Korinther 1,30 nichts anderes als ein Name für Jesus Christus. Man könnte quasi heute Nachmittag sagen, Salomo möchte mit dieser Stelle, nein, Jesus Christus möchte mit dieser Stelle dich und mich auffordern, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Aber damit Gott an deinem Herzen arbeiten kann, ist es tatsächlich notwendig, dass du es ihm gibst. Und es gibt so viele Dinge, die uns da abhalten. Falsche Gottesvorstellungen. Stolz, wie wir heute Nachmittag schon gehört haben. Verletzungen, wie wir heute Nachmittag schon gehört haben. Neid, Hochmut, Reichtum, Ruhm und viel, viel mehr. Es gibt zig Gründe, warum ich das Herz Gott vorenthalte. Lasst mich anhand dieses Verses 23 kurz euch ein paar Gedanken mitgeben, bevor wir den nächsten Lebensbericht hören werden. Es heißt hier, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Der Herr sagt, gib mir. Das ist eine eindeutige Aufforderung. Gib mir. Das ist kein Automatismus. Das ist eine Aufforderung an uns, an dich. Ein Anliegen Gottes. Gott fordert dich auf, gib mir, gib es mir. Wisst ihr, das größte Geheimnis, das Geheimnis Gottes, könnte man sagen. Das Geheimnis Gottes ist es, dass er gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Das Einzige, was er dir nehmen will, ist dein krankes, stolzes, sündiges Herz. Ansonsten gibt Gott. Aber eine Sache will er sich nehmen. Dein Herz. Ob es steinern ist, ob es krank ist, ob es stolz ist, ob es hochmütig ist oder was auch immer. Plag dich nicht länger selber damit rum. Doktor an dir nicht selber herum, sondern gib es einfach. Gott ist ganz schlicht und einfach an diesem Punkt. Er sagt einfach, gib mir. Zweitens. Vers 23 geht weiter. Es heißt, meine Tochter, mein Sohn. Das deutet auf eine Beziehung hin. Mein Sohn, meine Tochter. Und zwar eine Beziehung im Sinne zwischen Schöpfer und Schöpfung, so wie es in Apostelgeschichte 17 beschrieben wird. Aber noch viel mehr. Mein Sohn, meine Tochter deutet auf eine innige Beziehung hin. Eine Einladung in eine innige Beziehung. Nicht nur zwischen Schöpfer und Geschöpf, sondern zwischen Vater und Kind. Intimität, Vertrautheit, Herzlichkeit, wie das Galater 3, 26 beschreibt. Vater, Kind, gib mir, mein Sohn, meine Tochter. Und drittens, dein Herz. Leute, es ist nicht irgendetwas, was Gott von dir will. Es ist dein Herz. Der Sitz deines inneren Menschen. Das, was dich ausmacht. Versteht ihr? Kein Geschenk dieser Welt. Keine großzügige Spendengabe. Keine Mitarbeit in der Gemeinde und auch keine Mitarbeit in der Weltmission bedeutet Gott etwas, wenn du zuvor nicht dein Herz ihm gegeben hast? Ob dein steinernes, dein stolzes, dein verletztes, krankes Herz, Dein Herz muss vor der Tat kommen. Für Gott stimmt die Tat erst dann, wenn das Herz stimmt. Für ihn ist es weniger wichtig, was du für ihn tust, sondern aus welchem Herzen du es tust. Deshalb will Gott dein Herz. Er will dich. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Von solcher Aufforderung möchte euch als nächstes Madeleine Henger berichten.
Heute möchte ich davon erzählen, wie Gott in mein Leben hineingesprochen hat und wie er mein verhärtetes Herz verändert hat. Dadurch, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, wurde ich schon vor meiner Geburt mit guten geistlichen Prinzipien umgeben. Ich wuchs mit Bibelgeschichten auf, ich kannte alle richtigen Antworten in der Kinderkirche und ich wusste eigentlich schon immer, dass Gott mich lieb hat. Jesus war für mich ein Freund, ein ganz normaler Teil meines Alltags und ein häufiges Gesprächsthema zu Hause. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich mit einem sehr jungen Alter von ungefähr 3,5 Jahren Jesus in mein Herz eingeladen habe. Ob man wirklich in so einem jungen Alter schon verstehen kann, was das bedeutet, das weiß ich nicht. Aber ich wusste auf jeden Fall schon, dass Jesus mich liebte und das genügte mir, um ihm mein Leben anzuvertrauen. Ich bin so dankbar, dass ich das Vorrecht hatte, in so einer liebevollen Familie aufzuwachsen und von Eltern großgezogen zu werden, die mir tagtäglich Gottes Liebe vorgelebt haben. Gleichzeitig hat dies aber auch dazu geführt, dass mein Glaube lange Zeit eher der Glaube meiner Eltern war. Ich glaubte an Gott, weil meine Eltern an Gott glaubten. Aber ich hatte diese Warum-Frage, warum glaube ich, hatte ich für mich selber noch nicht beantwortet. Die ersten 18 Jahre meines Lebens bin ich im Aufland als Missionarskind aufgewachsen. Wie Jonathan ja eh schon erzählt haben, es bedeutet, dass meine Eltern wurden von einer Gemeinde ausgesandt in Deutschland und haben quasi in Afrika anderen Menschen von Gott erzählt und ihnen den christlichen Glauben vorgelebt. Ich war in einer kleinen privaten christlichen Schule. Ich hatte jeden Tag Bibelschulunterricht, hatte eigentlich fast nur christliche Freunde, ging jeden Sonntag immer in den Gottesdienst mit meiner Familie. Unter der Woche trafen wir uns einmal in der Woche zu einer Art Jugendgottesdienst und am Wochenende besuchte ich einen Hauskreis mit anderen Mädchen in meinem Alter. So war es mir meistens möglich, einfach mit dem Strom zu schwimmen und ich musste meinen Glauben weiterhin nicht hinterfragen oder festmachen. Etliche Menschen sprachen in mein geistliches Leben hinein und halfen mir in meinem Glauben zu wachsen. Für Außenstehende war ich ein perfektes Beispiel für eine engagierte junge Christin, die ihren Glauben authentisch lebte. Aber im Innersten meines Herzens wusste ich, dass wenn alles wegfallen würde, die Schule, die Freunde, meine Familie und sonstige geistliche Begleiter, wenn mein Leben ganz anders aussehen würde, dann würde mein Glauben auch weggehen. Ich hatte mir schon öfters überlegt, mich taufen zu lassen. Aber irgendwie kam ich letztendlich immer zu dem Beschluss, dass ich noch nicht bereit war für diesen Glaubensschritt. Ich dachte immer, ich lasse mich taufen, wenn ich eine bestimmte geistliche Reife erreicht habe. Ich wollte zwar getauft werden, aber ich habe mich nie ganz getraut, dies öffentlich zu tun. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Wollte nicht, dass alle mir zuschauten und zuhörten, wie ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt Jesus als meinen Herrn und Retter bekannte. Am liebsten wäre ich schon getauft gewesen, ohne dies vor vielen Menschen tun zu müssen. Ich wollte meinen Glauben nicht bekennen, sondern lieber ein Mitläufer bleiben. Ich wäre lieber ganz still und heimlich ein Christ gewesen, solange es bequem und gemütlich war, aber ohne jegliche Aufmerksamkeit auf mich oder auf meinen Glauben zu ziehen. Als ich dann ins Orientierungsjahr kam, veränderte sich das alles. Ich war zwar immer noch in einer christlichen Umgebung, wo der Fokus des Alltagslebens Gott war, aber jetzt hatte ich meine Eltern und meine Lehrer nicht mehr, um mir vorzugeben, wie ich mich als Christ benehmen sollte und wie ich zu leben hatte. Natürlich hatten wir noch Bibelschulunterricht und Einsätze in verschiedenen Gemeinden. Aber mir wurde klar, dass ich jetzt selber für mich herausfinden musste, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und mich entscheiden musste, ob ich wirklich so leben will. Ich musste den Glauben meiner Eltern ganz konkret zu meinem eigenen machen und sehen, was das für mein Leben bedeutete. Während unseren 3 beruflichen Praktika durften wir im Orientierungsjahr das Buch Leben mit Vision lesen und darüber einen Buchbericht schreiben. Das Buch habe ich mal mitgebracht, Schleichwerbung. Genau, an einer Stelle, durch die Gott in dieser Zeit ganz besonders mein Herz gesprochen hat, schreibt Rick Warren über Taufe. Ich lese mal vor. Hier steht: Die Taufe zeigt eine Entscheidung, die Sie getroffen haben. Sie ist quasi ein Startschuss, nicht etwas, das Sie aufschieben, bis Sie eine gewisse geistliche Reife erreicht haben. Die einzige biblische Bedingung ist der Glaube. Diese 3 Sätze haben mir mitten ins Herz getroffen. Die Taufe ist nicht etwas, das Sie aufschieben, bis Sie eine gewisse geistliche Reife erreicht haben. Mein bestes Argument dafür, wieso ich mich noch nicht hatte taufen lassen, wurde hiermit zerstört. Nach und nach fielen mir Bibelstellen im Neuen Testament auf, in denen sich frisch bekehrte Christen direkt taufen ließen, wie zum Beispiel der äthiopische Kämmerer in Apostelgeschichten 8. Als dieser sich taufen lassen wollte, hat Philippus eine einzige Bedingung gegeben. Glaubst du von ganzem Herzen? Zudem der Kämmerer antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Es hört sich jetzt nicht gerade so an, als ob der Kämmerer in dem Moment eine bestimmte geistliche Erfahrung durchlebt hat oder da eine bestimmte Stufe der geistlichen Reife erreicht hat. Nein, er hat einfach nur geglaubt. Gott machte mir klar, dass es höchste Zeit war, mich taufen zu lassen. Ich hatte mich wieder erneut für ein Leben mit Jesus Christus entschieden, diesmal ganz konkret für mich selbst. Und ich glaubte, also musste ich mich taufen lassen. Vielmehr hat Gott zu meinem Herz eine derartige Veränderung bewirkt, dass ich mich taufen lassen wollte. Ich wollte vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt meinen Glauben bekennen. Vor Familie, vor Freunden, vor Gemeindemitgliedern und vor vielen anderen Menschen. Ich schäme mich meines Glaubens nicht. Und genau das wollte ich der ganzen Welt mitteilen. Genauso wie ich heute euch allen mitteilen will, was Gott in mir bewirkt hat und wie er aus meinem verhärteten Herzen wieder ein weiches Herz hat werden lassen. Und das tut er tagtäglich, nämlich in mein Leben hineinsprechen. Genauso wie damals, als ich entschied, mich taufen zu lassen, liegt es jeden Tag wieder neu an mir, ob ich ihm zuhöre und nachfolge oder ob ich mein Leben für mich führen will. Danke.
Gib mir, meine Tochter, dein Herz. Danke, Madeleine. Beim einen verläuft dieser Prozess vielleicht ähnlich wie bei Madeleine. Man schaut dankbar zurück und sieht, wie Dinge sich ergeben haben, wie man dankbar ist, dass man in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, dass man liebevolle Umgebung hatte, dass ein Buch ins Leben hineinspricht und vieles, vieles mehr. Doch was tun, wenn ich sage, und mein Herz gebe ich nicht her? Wenn ich mein Herz verschließe? Wenn ich nach dem Motto lebe, mein Herz gehört mir? Die Aufforderung Gottes steht trotzdem. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich bin dankbar, dass Jan Schubert, der bis ins Frühjahr letzten Jahres, 2017 hinein, von Jesus nichts wissen wollte, heute offen und ehrlich aus seinem Leben berichten möchte.
Also, hallo, ich bin der Jan Schubert und ich bin ein Missionarskind aus Botswana. In 2001 sind meine Eltern nach Botswana umgezogen, um dort als Missionare zu dienen. Als Missionarskind wird man schon von der Kindheit das christliche Leben vorgelebt und was alles damit verbunden ist. Kirche, beten, Regeln einhalten und so weiter. Und als ich 5 war, habe ich mich dann auch entschieden, Jesus in mein Herz einzuladen. Aber als ich älter wurde, wurde mir bewusst, dass mein Glauben auf den Glaubenserfahrungen meiner Eltern basierte. und nicht auf meinen eigenen. Also habe ich mich dann auch gegen Gott und den Glauben entschieden, als ich 13 war. Ich konnte nicht und ich wollte auch nicht mehr. Die Christen in meinem Umfeld kamen mir als Heuchler vor und ich wollte nichts von ihnen wissen. Als ich mehr und mehr mich vom Glauben und Christen entfernt habe, habe ich mich sehr verändert. Mein Herz wurde böse, ich habe Leute richtig schlecht behandelt und ich habe mich von meiner Familie distanziert. Mein Herz wurde sehr beeinflusst von der Welt und mein Bild von den Menschen war sehr negativ. Als ich dann mit der Schule fertig war, hieß es, dass ich nach Deutschland kommen sollte, um eine Ausbildung zu machen, aber das wollte ich gar nicht. Mein Plan war es eigentlich, in Botswana zu bleiben, um dort zu studieren. Aber meine Eltern wollten, dass ich auch meine Herkunft kennenlerne. Das hat mir gar nicht gefallen, da mein Interesse war gleich null. Meine Eltern wollten, dass ich mein erstes Jahr in Deutschland verbringe, in einem christlichen Umfeld verbringe. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Dann schlugen sie noch vor, dass ich ins Oja gehe, weil es meine Schwester gut gefallen hat. Aber eigentlich war das das Letzte, was ich machen wollte. Ich meine, das Oja ist ja für Christen und alle, die da sind, sind auch Christen. Und ich habe Christen immer abgelehnt. Also wie sollte ich mit solchen Menschen auch noch zusammen wohnen? Aber weil ich keinen anderen Plan hatte, habe ich mich dann entschieden, mich dort mal zu bewerben. Ich hatte auch damals nie gedacht, dass das Oja mich akzeptieren würde, weil ich selber kein Christ war und kein Interesse hatte im Glauben. Dann kam mein Vorstellungsgespräch mit Andi und ich habe ihm genau erzählt, was ich glaube und was ich eben nicht glaube. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht viel von den Bibelsunterrichten halte und auch auf keinen Missionseinsatz gehen wollte. Er stellte mir noch ein paar andere Fragen und wir redeten noch ein bisschen. Dann verabschiedeten wir uns. Im Nachhinein sehe ich, dass es ein sehr großer Glaubensschritt war für ihn. Nach ein paar Monaten habe ich tatsächlich eine Zusage zum Oja bekommen. Das hat mich sehr überrascht. Meine Eltern haben sich übelst gefreut natürlich, dass ihr Sohn jetzt in einem christlichen Umfeld sein würde, aber ich nicht. Mein Herz war hart und ich war ehrlich gesagt ein bisschen wütend auf meine Eltern, dass sie mich zwingen, nach Deutschland zu gehen. Aber weil ich keine andere Wahl hatte, habe ich mich dann entschieden, mit einer positiven Einstellung ins Oja zu gehen. Als ich dann ins Oja ankam, habe ich sofort gemerkt, dass ich jetzt in einem komplett anderen Umfeld war und dass ich sehr anders war als alle anderen. Ich passte da mit meinem Herzen nicht rein. Nach einer Zeit dort habe ich Freundschaften geschlossen. Und es hat mir sehr gefallen, mit ihnen zu reden, da sie auch sehr anders waren als die meisten Christen, die ich zuvor kennengelernt habe. Ich hatte viele Fragen an Andi und die Leiter gestellt und habe sehr oft diskutiert, dass es nicht sein könnte, dass ihr Gott der richtige Gott ist. Über die Zeit habe ich auch selber viele Antworten erhalten und plötzlich wurde ich sehr interessiert im Glauben und an Jesus Christus. Dies ging noch eine Weile so. Und an einem Abend habe ich Gott herausgefordert und ihm gesagt, dass er mich zeigen soll. Und er tat es genauso, wie ich ihn gefragt hatte. An diesem Abend kam so eine unglaubliche Macht über mich und ich spürte wirklich, wie Gott in meinem Herzen was veränderte. Ich bin an diesem Abend vor dem Kreuz auf meine Knie gegangen und habe Jesus Christus als Herrn und Retter erkannt und habe ihn gebeten, mein Herz zu verändern. Ich bin an diesem Abend vor dem Kreuz Seit diesem Tag habe ich erlebt, wie mein Blick auf die Welt, die Menschen und die Christen sich veränderte. Mein Herz wurde geformt und nach ein paar Monaten habe ich mich taufen lassen. Dieser Tag war wirklich unglaublich und ich kann nicht erklären, was für ein Gefühl in mir war, aber ich wusste, dass es richtig war und tiefen Glück erfand. Und wisst ihr was? Gott hat mein Herz so krass verändert, dass ich auch am Schluss meiner Zeit im Oja mitgegangen bin auf den Missionseinsatz. So etwas kann nur Jesus machen. Jeden Tag erlebe ich Jesus neu und ich bin froh, dass er auch mein kaputtes Leben wieder richtig machen konnte. Ich wachse jeden Tag mehr mit Jesus und er zeigt mir die Wahrheit, obwohl die Wahrheit mir manchmal nicht gefällt. Ich wünsche vor allem denjenigen von euch, die auch ein hartes Herz haben oder von Gott distanziert seid. Dass ihr das Gleiche erleben dürft wie ich. Sucht ihn, denn er lässt sich finden. Danke fürs Zuhören.
Jetzt dürft ihr klatschen. Vielen Dank, Jan. Dein Herz ist Gottes Herzensanliegen. Wenn du heute Nachmittag hier sitzt und ganz genau um den Zustand deines Herzens weißt, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin zumachen und da rausgehen. Oder du kannst diesen Nachmittag als Aufhänger nehmen und zu sagen, okay, Herr, ich weiß, es geht um mein Herz und ich bin dein Herzensanliegen. Nehm diese Impulse mit heute Nachmittag. Gott, geht es um dein Herz. Gib mir, meine Tochter, mein Sohn, dein Herz. Du bist Gott so wichtig. Dein Herz, der Dreh- und Angelpunkt für alles, für deine ganze Existenz, die dein ganzes Leben beeinflusst. Dieses Herz ist Gott so unsagbar wichtig. Und er lässt euch nicht damit alleine. Er will nicht, dass du alleine in deinem Herz rumoperierst. Er lädt dich ein, diesen Schritt, diesen Vertrauensschritt, ja, zugegebenermaßen vielleicht auch unangenehmen Schritt manchmal, sich auf den OP-Tisch Gottes zu legen und zu sagen, Herr, ich gebe mich in deine Hände. Ich begebe mich in die Hände von Jesus Christus, der in mein Leben eingreifen will, der in mein Herz eingreifen will, der aus einem steinernen, ein fleischernes, ein lebendiges Herz einpflanzen will. Ich möchte an der Stelle beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Einblicke, die wir nehmen durften in den Kern unserer menschlichen Existenz, unser Herz. Zu sehen, was dein Wort zum Herz sagt und zu hören, wie es junge Menschen erleben. Danke, dass Christsein was Praktisches ist, dass Christsein ins Leben hinein will und Leben transformieren, verändern will, erneuern will. Danke für die Geschichten, von denen wir hören durften. Aber Herr, ich bete für diejenigen heute Nachmittag, die vielleicht hier sitzen und sagen, ja schön, die haben das erlebt, aber ich nicht. Dass sie bereit werden, ihr Herz dir zu geben. Dass sie der Aufforderung gehorsam sind, meine Tochter, mein Sohn, gib mir dein Herz. Damit du in ihr Leben tatsächlich eingreifen kannst. Vielen Dank für die Eindrücke, die wir mitnehmen dürfen. Amen.